SUVs. Die einen lieben die ja, die anderen, naja.
Ja, sind eher keine Fans, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Ja, und die denken sich dann so nette Spitznamen dafür aus. Geländelimousine.
Muttipanzer.
Hochhaus auf Rädern.
Ja, Fakt ist aber, ihre Anzahl im Straßenverkehr, die steigt. Und generell werden Autos in Europa immer größer. Welche Folgen das hat, das klären wir jetzt als erstes.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Wir sind Sabrina Loy
und Claudia Neumeier und wir haben euch hier wieder eine kleine Auswahl aus unseren aktuellen Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten mitgebracht. Los geht's mit Autos.
Ja, mit sehr großen Autos, um genau zu sein. Seit dem Jahr 2000 sind Autos in Europa nämlich im Schnitt jedes Jahr einen halben Zentimeter höher und breiter geworden und sogar mehr als einen Zentimeter länger.
Das zeigt eine Analyse der Organisation Transport and Environment. Die Forschenden haben darin zwei Szenarios berechnet. Einmal, wenn das aktuelle Autowachstum so weitergeht bis 2040 und einmal, wenn sich der Trend umkehrt und welche Folgen das dann hätte.
Naja, und wenn sich der aktuelle immer größer Trend fortsetzt, dann hätte das mehr Todesfälle zur Folge. Die Forschenden haben berechnet, dass in der EU und in Großbritannien jedes Jahr 40% mehr Kinder im Straßenverkehr sterben, die da zu Fuß unterwegs sind, verglichen mit der Anzahl, wenn sich der Trend umkehrt und Autos wieder kleiner werden.
Hintergrund ist, dass große Autos oft auch eine hohe Kühlerhaube haben und Kinder, die davor sind, schlicht nicht gesehen werden. Das ist so ähnlich wie mit dem Totenwinkel beim LKW.
Ja, wenn Autos immer größer werden, hat das aber auch noch andere Folgen. Die Autos brauchen dann einfach mehr Platz, zum Beispiel zum Parken. Die Forschenden gehen in ihren Berechnungen davon aus, dass dadurch 10% der Parkplatzflächen verloren gehen.
Und konkret für Berlin würde das heißen, rund 100.000 Parkplätze weniger bis 2040.
Lachen ist ja erstmal total emotional, aber ausgelöst wird das Ganze natürlich im Gehirn.
In welcher Hirnregion genau? Das kommt aber auf die Art des Lachens an. Ein Forschungsteam hat sich das Thema jetzt in einer Übersichtsarbeit angeschaut, im Fachmagazin Trends in Neuroscience.
Es schreibt, dass es zwei Lacharten gibt. Einmal das spontane und unkontrollierbare Lachen, also der klassische Lachanfall.
Und einmal das bewusste, kontrollierte Lachen. Also zum Beispiel, wenn man sich unterhält, am Ende von einem Satz dann gemeinsam lacht und auch wieder gemeinsam aufhört.
Ja, und für beide Lacharten sind, wie gesagt, unterschiedliche Hirnregionen verantwortlich. Das spontane Lachen, das wird in den Hirnregionen angeregt, die mit motorischer Steuerung und Gefühlsregulation zu tun haben.
Das bewusste Lachen bringen die Forschenden dagegen mit Regionen zusammen, die mit Motorik und Sprache zu tun haben. Emotionsbereiche vom Gehirn, die spielen da keine Rolle.
Die Forscher vermuten, dass sich das bewusste Lachen als Teil von Kommunikation entwickelt hat. Das unkontrollierte Lachen könnte evolutionär viel früher entstanden sein, zum Beispiel um Aggression zu verhindern und soziale Bindungen stärker zu machen.
Menschen, die hinterlassen ja überall ihre Spuren. Und Forschende, die werden immer besser darin, diese aufzuspüren.
Forscher haben es jetzt geschafft, alte menschliche DNA an Höhlenwänden nachzuweisen, und zwar in mehreren Höhlen in Spanien und Portugal.
Eigentlich wollte das Forschungsteam nur herausfinden, wie alt die Kunst dort ist und sie chemisch analysieren. Aber dann ist das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie dazu gestoßen und hat zusätzlich noch DNA-Analysen gemacht.
Ja, man wusste schon, dass für Höhlenkunst Pigmente an die Höhlenwand gerieben werden oder die Frühmenschen haben sie aus dem Mund da drauf geblasen.
Also stehen die Chancen ganz gut, dass über Spucke oder über Schweiß Erbgut mit auf die Höhlenwand gelangt ist.
Ja, und so war es dann auch. In 5 von 120 untersuchten Proben haben die Forschenden menschliche DNA gefunden. Und die ist mindestens 2000 Jahre alt.
Aus so alter DNA noch was abzulesen, das ist schwierig. Aber zumindest bei zwei der Proben haben die Forschenden herausgefunden, dass sie von modernen Menschen stammen. Die DNA ähnelt der von früheren westeuropäischen Jägern und Sammlern. Solche hat man auch schon bei anderen Studien in Portugal und Spanien gefunden.
Damit eröffnet sich für die Forschenden jetzt eine neue Quelle für alte DNA, neben Knochen und Überresten in Sedimenten. Und damit könnten die Höhlenkünstlerinnen und Künstler zumindest genetisch sichtbar werden.
Und auch aus einer anderen Höhle gibt es spannende Wissensnews. 2013, da haben Forschende in einer Höhle in Südafrika die Überreste einer bis dahin unbekannten Menschenart entdeckt, Homo naledi.
Und was sie bei dem Fund damals gewundert hat, die Knochenreste gehören zu mindestens 15 Individuen, aber die waren sich vom Körperbau her alle sehr, sehr ähnlich. Dabei müsste es zumindest zwischen männlichen und weiblichen Frühmenschen eigentlich deutliche Unterschiede geben.
Genanalysen im Fachmagazin Cell zeigen jetzt, das liegt daran, dass alle Skelette von weiblichen Homo naledi stammen. warum in dieser schwer zugänglichen Höhle nur weibliche Skelette bestattet sind, ja, da können die Forschenden nur spekulieren. Möglicherweise gibt es einen kulturellen Grund, das würde für komplexe Bestattungsriten sprechen, aber die kannte man bisher nur vom Homo sapiens, also von uns modernen Menschen.
Übrigens, die ersten Ausgrabungen der, wie man ja jetzt weiß, rein weiblichen Skelette hat ein reines Frauenteam durchgeführt.
Und ist das nicht schön? Es war auch ein reines Frauenteam, was darüber heute im Wissensnachrichten-Podcast gesprochen hat.
Das stimmt. Ich gehe jetzt zurück in meine klimatisierte Bürohöhle und schicke dich in den heißen Feierabend.
Frech.
Das war's für heute. Morgen gibt's wieder 4 neuere Nachrichten aus der Wissenschaft. Ciao, ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.